Gibt ja, wenn man heute manchmal den Fernseher anmacht oder im Internet unterwegs ist, manchmal bevor ein Beitrag oder eine Serie oder ein Film oder was kommt, sowas, das nennt sich Triggerwarnung. Also das heißt, hier geht es gleich um Sachen, die könnten dich vielleicht so ein bisschen aufregen. Hier geht es gleich um Sachen, wo du vielleicht denkst, oh, das ist aber mehr, als ich jetzt erwartet habe. Und was vielleicht mal so ein bisschen zu vergleichen, zum Beispiel letzte Woche, da war Familiengottesdienst. Da war ja vorne aufgebaut eine Raupe und ein Kokon. Und danach ein Schmetterling. Und ich glaube, niemand ist am Ende des Tages von einem Schmetterling getriggert. Schmetterlinge können wir uns, glaube ich, einigen, sind schön. Ja, da sind wir uns einig. Ein Schmetterling, toll. Und dann hast du vielleicht den Predigttext von heute gehört, als der eben vorgelesen wurde. Und da kommt dann auf einmal dieser Satz drin vor, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und so im Bereich der deutschen Grammatik ist ja der ein ziemlich bestimmter Artikel. Er sagt ja nicht, ich bin ein Weg oder ich bin eine von vielen Wahrheiten oder ich bin ein Leben. Sondern er ist ja schon relativ absolut mit seiner Aussage an dieser Stelle, ne? Das heißt, wenn wir gerade in unserer Reihe, die Ich-Bin-Worte, die uns ja dazu dienen sollen, wir wollen schauen, was sagt Jesus über sich und was können wir daraus lernen, über ihn und über uns, dann sind wir heute, glaube ich, an einem Punkt angekommen, der mehr ist als ein Schmetterling. Ich mag Schmetterlinge. Aber wir wollen mal hören, was es bedeutet, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Wenn er sowas Absolutes sagt. Ich glaube, wir haben immer zwei Möglichkeiten, wenn wir so in Situationen kommen, wo wir etwas gegenüberstehen, einer Aussage oder einer Situation, die erstmal relativ eindeutig erscheint. Wo man das Gefühl hat, okay, wenn der Satz da so steht, dann wird wahrscheinlich nicht so viel diskutiert am Ende des Tages. Und eine mögliche Reaktion wäre einfach zu sagen, okay, dann gehe ich. Ich glaube, das ist eine schlechte Reaktion auf Aussagen. Und es gibt eine Reaktion auf sowas, was, wie ich finde, eigentlich eher so eine biblische Reaktion wäre. Denn wir sehen, und wir haben es in dem Text gehört, was machen die es hören? Die stellen Fragen. Ja? In dem Text, da kommen drei Fragen vor. Da ist Petrus, der stellt eine Frage. Dann gibt es Thomas, der stellt eine Frage. Und es gibt Philippus, der stellt auch eine Frage. Und das sind drei Leute, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Das heißt, die kennen ihn, die haben viel über ihn gehört. Und trotzdem kommen auch die gerade an eine Situation, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und die haben dann noch so ein paar Fragen an die ganze Sache. Und wir wollen deshalb heute mal diesen Fragenweg nachgehen und schauen, was können wir mitnehmen, was können wir lernen, was können wir über Jesus, über den Glauben, über uns und über diesen Satz, Weg, Wahrheit und Leben, erfahren, wenn wir diesen Fragen folgen. Der Kontext ist, und das ist ganz wichtig, glaube ich, zu verstehen, wir sind an einem ganz sensiblen Punkt angelangt. Jesus und seine Jünger sind unterwegs und die kommen, wie wir, immer weiter, Schritt für Schritt auf Ostern zu. Und vor Ostersonntag ist Karfreitag. Das weiß Jesus. Der versucht seinen Jüngern das immer mal zu sagen. Es kommt ein Tag, da muss ich gehen. Es kommt ein Tag, da wird der Menschensohn überantwortet in die Hände der Sünder, so nennt er das manchmal. Also da passiert was Schlimmes, ja? Und die Jünger, die müssen sich erstmal so damit reinfinden. Denen ist das noch nicht so ganz deutlich. Und wir sind jetzt an der Stelle, was gerade passiert ist, ist, das Abendmahl ist passiert und Judas zieht los, um Jesus zu verraten. Ja, Judas zieht los, um Jesus zu verraten. Und mit den anderen sitzt er zusammen und die unterhalten sich. Da findet dieses Gespräch statt. Und es fängt mit einer Frage an, die sagt nämlich Petrus. Petrus möchte nämlich von Jesus eigentlich wissen, wo gehst du hin? Weil Jesus hat ihm gerade gesagt, naja, ich muss bald gehen. Ich muss bald gehen. Und Petrus fragt, wo gehst du hin? Eine ganz logische Frage, die vielleicht der eine oder andere von uns auch stellen würde, ja? Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, wohin gehst du? Und Jesus antwortete ihm, wohin ich gehe, dorthin kannst du mir jetzt nicht folgen. Du wirst mir aber später folgen. Jetzt kannst du mir nicht folgen, aber du wirst mir später folgen. Und es beschreibt, glaube ich, ganz gut die Situation der Jünger. Nicht nur die von Petrus, auch der anderen, die da sitzen, die sind gerade verwirrt. Die sind vielleicht auch ein bisschen in Angst, weil da passiert gerade so viel und jetzt ist gerade einer losgezogen und Jesus hat zu ihm gesagt, naja, wenn du vorhast, mich zu verraten, dann tu's. Und dann ist Judas aufgestanden und losgegangen. Und dann sagt Jesus, naja, ich muss bald bin ich weg. dann habt ihr mich eine Zeit lang nicht bei euch. Petrus fragt, wohin gehst du? Wie können wir mitkommen? Und Jesus sagt, naja, noch kannst du nicht mit. Also bei der ersten Frage, ja, und wenn wir Fragen stellen, dann wollen wir nicht stehen bleiben. Das ist das Erste, was wir mitnehmen wollen. Wenn wir Fragen stellen, wollen wir nicht stehen bleiben. Wie viele Situationen gibt es, die erstmal absolut oder fertig oder so dastehen, vielleicht auch mit so einer leichten Anspannung, und eigentlich da stehen zu bleiben, ist das Schwierigste. Kann man vielleicht auch auf Beziehungen übertragen. In der Beziehung, wenn da irgendwie so eine Reibung ist, dann ist eigentlich das Schlechteste, was man machen kann, naja, dann leben wir jetzt halt 20 Jahre mit dieser Reibung. Würde kein Mensch machen, ja? Macht kein Mensch. Niemand sagt, naja, wir haben halt so ein bisschen Reibung in unserer Ehe und die taucht immer genau an diesen Punkten auf, relative Regelmäßigkeit alle 3 Tage. Naja, dann machen wir 20 Jahre so weiter. Ist nicht der Normalfall, sondern Leute stellen Fragen, wollen daran wachsen, wollen, dass Veränderung in irgendeiner Form geschieht, aber man setzt sich damit auseinander, damit was passiert, zwischenmenschlich. Und ganz ähnlich ist das hier. Petrus fragt, okay, es ist eine Situation, da wird sich gerade alles verändern. Jesus, wo gehst du hin? Wie können wir mitkommen? Wie können wir mitkommen? Jesus sagt, das geht nicht. Das geht nicht. Aber nicht nur das. Es kommt irgendwann die Zeit, da kommt ihr mit zu mir. Also selbst in dieser Situation gibt er Trost. Jesus gibt Worte des Trostes an seine Jünger mit. Und das aus 2 Gründen. Das habt ihr vorhin gehört, als Verena das vorgelesen hat. Er sagt, naja, ich gehe los und ich werde Räume, Wohnungen bei meinem Vater vorbereiten. Ja, Jesus geht schon mal voraus, der zieht schon mal vor, vielleicht wie so ein Pionier in ein fremdes Land, und die anderen kommen danach, wenn das so ein bisschen vorbereitet ist alles. So zieht er schon mal los und bereitet alles vor, damit die anderen dann nachkommen können und was vorfinden, wo sie wohnen können. Das ist ja dieses schöne Bild, das er benutzt. Ich bereite die Wohnung vor, das ist gut. Und der 2. Grund, der tröstet, ist, und dann komme ich zurück und hole euch zu mir. Ja, eine Zeit lang sind wir getrennt, weil ich los muss. Aber dann kommt der Tag, da hole ich euch und dann sind wir wieder zusammen an einem Ort, den ich euch vorbereitet habe. An einem Ort, der noch besser, noch schöner ist. Und das ist wieder eine kleine Herausforderung, ne? Das fordert uns heraus, weil das ein Vertrauensschritt ist. Die Jünger sollen sich jetzt hier auf was einlassen, was sie noch gar nicht so richtig sehen können. Jesus sagt ja nicht, naja, ich gehe 3 Orte weiter und baue ein Haus, in dem wir dann als Kommune leben von jetzt an. Ja, sondern auch die Jünger merken, okay, es geht hier schon um was anderes. Wir nähern uns dem Tag, von dem Jesus ständig sagt, dass er da stirbt. Die merken, es geht um mehr als er baut irgendwas, was in dieser Welt stattfindet. Das geht darüber hinaus, das ist größer. Und ich glaube aber genau in diesem Moment, dass dieses Vertrauen darauf, wenn sie ihm jetzt vertrauen, dass das ein Gegenmittel gegen ihre Angst sein kann, gegen ihre Unsicherheit, gegen das, wo sie gerade feststecken. Das heißt, dieses Bild von Jesus stirbt und geht in den Himmel ist gar nicht das Ende von dem Bild. Jesus stirbt und geht in den Himmel, um dann wiederzukommen und seine Jünger, die an ihn glauben, die Menschen, die ihm folgen, hinterherzuholen. So geht es eigentlich. Nicht nur Jesus ist dann Himmelfahrt weg, sondern er will auch wiederkommen und die Leute abholen, damit sie mit ihm dort sind. Das heißt, auf die Frage von Petrus hin, die er stellt in der Situation, wo er nicht versteht, was das gerade soll, was da passiert, die Frage, wohin gehst du und wie können wir mitkommen, da kriegt er von Jesus eine Antwort. Er kriegt von Jesus die Antwort, ich gehe vor, und dann komme ich wieder und hole euch. Er kriegt eine Antwort, die ihn ermuntern soll, die ihn auffordern soll, konkretes Vertrauen zu haben. Nicht so ein Vertrauen im Sinne von, naja, es wird schon irgendwie alles gut, selbst wenn Judas gerade losgezogen ist, um den Menschen zu verraten, dem ich nachfolge, dem ich mit meinem Leben vertraue, der mich so bereichert hat in den letzten Jahren wie niemand sonst. Sondern der sagt mir jetzt noch, es wird nicht nur alles gut, sondern es wird ganz anders, es wird besser als das. Ich komme wieder und hole dich zu mir, in die Wohnung, in das, was ich vorbereitet habe für uns alle. Das ist ein konkretes Vertrauen. Das ist ein Vertrauen in das, was Jesus seinen Jüngern gerade gesagt hat. Nicht ein, es wird alles gut, sondern Vertrauen, ich bin weg, aber ich komme wieder, um euch zu holen. Das ist ziemlich konkret. Ich glaube, das ist so ein erster Schritt zu einem befreiten Leben. Das war so ein Satz, den Verena von in der Moderation gesagt hat. Nicht nur Weg, Wahrheit, Leben, sondern ein Weg, der zu einem Leben führt. Ja? Und ich glaube, dieses Vertrauen, was die Jünger jetzt hier langsam entwickeln in dieser neuen Situation, das ist so ein erster Schritt zu so einem konkreten Vertrauen. Zu einem konkreten Vertrauen. Das ist nämlich das Gegenteil von Angst. Angst hält uns fest, Angst lähmt, Angst hält gefangen. Wenn ich schockstarre, starr vor Angst, da ist keine Bewegung drin, da ist nichts drin. In dem Vertrauen, was Jesus seinen Jüngern mitgeben möchte, in dem Vertrauen, was im Glauben liegt, da ist immer der Blick nach vorne drin. Da ist immer der Blick drin, okay, und was kommt dann? Und da merkst du wieder, das ist wichtig, ne? Das ist nämlich wieder, wenn wir vor einer Aussage stehen, die sagt, na, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, wenn ich mich davon abwende, gehe ich nicht nach vorne im Zweifel. Wenn ich mir das angucke und Fragen stelle und versuche zu verstehen, was meint er denn, wenn er so einen Satz sagt, dann habe ich schon den ersten Schritt nach vorne getan. Dann habe ich schon den ersten Schritt auf ihn zu getan. Also Petrus fragt, wo gehst du hin? Das ist die logische zweite Frage und die stellt Johannes. Okay, wir wissen jetzt wo. Ja, Jesus geht in den Himmel vor und baut eine Wohnung, kommt dann zurück, um uns zu holen. Okay. Aber wie geht's dahin? Wie geht's da? Und das fragt Thomas. Jetzt wechselt es ja vom Wo hin zum Weg. Und das ist ganz wichtig, dass wir das im Kopf behalten, weil der Satz, wenn man den so hört, Weg, Wahrheit, Leben, der klingt ja wie so ein Debattenkiller, ja? Einer sagt dieses, einer jenes, einer das, einer so, dann kommt einer und sagt, nee, das ist der Weg, das ist die Wahrheit und das ist das Leben. Debatte zu Ende. Das ist keine Debatte, die Jesus mit seinen Jüngern führt. Die sitzen in dem intimsten Kreis, den er hat. Das sind Jesus und seine engsten Freunde. Das sind die, die seit 3 Jahren unterwegs sind. Die diskutieren nicht, sondern es ist eine Situation von Erklären, eine Situation von Trösten, eine Situation von Mitnehmen. Und dann kommt Thomas und sagt, okay, aber wie funktioniert das? Wie funktioniert das? Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg kennen? Ja, okay, Jesus, ich habe gehört, du willst los und ein Haus bauen und uns holen und. Das klingt schön, aber wie soll das funktionieren? Jesus, wie funktioniert das? Und wieder tröstet Jesus. Wieder kommt nicht eine Antwort, die sagt 1, 2, 3, sondern er nimmt die Jünger mit. Weil sie eine Frage stellen. Thomas stellt eine Frage. Und Jesus antwortet nach dem Weg, also mit der Antwort. Ja. Und er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Und das ist spannend. Er sagt nämlich nicht, und jetzt nicht falsch verstehen, ja, das ist immer dieses Ding, wenn man so Sätze dann isoliert nimmt nachher. Er sagt nicht, das Christentum ist der Weg. Er sagt nicht, deine Religion ist der Weg. Er sagt nicht, diese eine bestimmte Kirche ist der Weg. Er sagt nicht, genau das 1, 2, 3, sondern er sagt, ich bin der Weg. Und das ist ganz entscheidend, weil nur er jemand ist, der das sagen kann. Er sagt, ich bin der Weg. Diese Person sagt er, ich bin der Weg. Nicht dieser Satz von Regeln. Nicht das, was die Schriftgelehrten dir erzählt haben. Nicht das, was die Pharisäer dir erzählt haben. Ich als Person, ich, sagt Jesus, ich bin der Weg. Ich glaube, das ist die persönlichste Antwort, die er geben kann. Das ist die persönlichste Antwort, die überhaupt irgendwer zu irgendeiner Zeit geben kann auf die Frage hin, wo geht's lang? Wenn da jemand antwortet, ich bin der Weg. Und dann kann man wieder überlegen, okay, wenn jemand sich hinstellt und sagt, ich bin der Weg, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Es könnte ein Spinner sein. Es könnte jemand sein, der ganz schön fies lügt. Es könnte aber auch jemand sein, und zumindest muss man die Option offen halten, der es tatsächlich so meint, was er sagt und am Ende noch recht hat. Ihr ahnt vielleicht, was ich favoritisiere. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin der euch aus der Situation, in der ihr gerade seid, wo ihr nicht wisst, wo es gerade hingeht, weil sich alles ändern wird, weil Judas gerade losgezogen ist. Wenn da einer sagt und sagt, aus diesem Ganzen raus, zu dem Schönen, was ich beschrieben habe, der Weg dahin, das bin ich. Dann ist das wieder eine tröstende Antwort. Das ist eine Antwort des Trostes, eine mitfühlende, eine einfühlsame Antwort für die Menschen, mit denen er so lange unterwegs sind, die jetzt gerade da stehen und sagen, was passiert jetzt? Das ist eine tröstende Antwort, eine persönliche Antwort. Das ist eine Antwort, die sagt, ich bin genug für das, was vor dir liegt. Ich reich aus. Du musst nicht woanders suchen. Du musst mich nicht noch mit irgendwas anderem ergänzen. Du brauchst nicht das, was ich dir irgendwie gebracht habe und noch bitte diese Liste mit 25 Dingen abarbeiten. Sondern er sagt, ich bin der Weg. Ich bin das, was du brauchst. Wenn du orientierungslos bist, dann bin ich da, weil ich der Weg bin. Wenn du verwirrt bist, kommt mir auch dann vor, wenn du verwirrt bist, dann bin ich die Wahrheit, die dir hilft, das Ganze zu sortieren. Wenn du Angst hast, wenn du gefangen bist, wenn das Leben für dich dunkel erscheint, dann bin ich das Leben. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und mit einem Mal ist das nicht eine Aussage, die irgendwie im ersten Eindruck dasteht und alles beendet, was vorher da war und alles zur Seite wischt, sondern es ist eine Antwort auf ganz viele Fragen, die mitten hineintrifft. Ganz persönlich, tröstend. Man könnte fast sagen, das ist eine Emotion, als eine warme Antwort. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit in das Leben, weil ich dich sehe, weil ich die Fragen sehe, die dich beschäftigen. Mich zu kennen, sagt Jesus, mich zu kennen, das ist genug. Mich zu kennen ist genug für die Fragen. Ja, und wenn wir jetzt, ne, weil es steht ja immer noch der Weg und nicht ein Weg, das heißt, wenn wir jetzt sozusagen Jesus als der Weg, wenn wir das so sehen, Jesus als einziger Weg, dann ist die spannende Frage, wie die Blickrichtung ist. Weil in erster Linie, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann geht es um uns, dann geht es um die Jünger, dann geht es um Trost, dann geht es um Nähe. Aber in gewisser Weise geht es auch nicht um uns. In gewisser Weise geht es auch nicht um uns, in gewisser Weise geht es nämlich um ihn. Weil er über sich redet, weil er etwas über sich aussagt, um uns etwas zu zeigen. Es geht nicht um meine Religion, um unsere Religion. Es geht nicht um meine Philosophie, um mein System, unsere Weltanschauung, sondern es geht darum, wer er ist. Es geht um Jesus, um ihn. Ist das arrogant, wenn einer von sich sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben? Ist das anmaßend? Im Normalfall schon. Wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und zu euch sagen würde, naja, ich bin jetzt ja Pastor der Gemeinde, ich bin der Weg. Ich bin auch die Wahrheit und ich bin das Leben. Schwierig. Schwierig. Würde jeder sofort sagen, ja, das ist nett. Und dann gucken wir mal, wo wir 9 herkriegen. Jesus ist aber der Einzige, der in der Position ist, das wirklich zu sagen. Warum? Weil er Gott ist. Wenn wir ganz vorne anfangen im Evangelium, dann hören wir diese Geschichte. Ihr kennt sie von Weihnachten. Bei Johannes fängt es noch ein bisschen anders an. Noch davor fängt es an, wo Gott sagt, ich möchte so nah bei den Menschen sein. Ich möchte ganz bei ihnen sein. Ich möchte keine Situation in irgendeiner Form haben, die ich nicht kenne aus der menschlichen Perspektive, um sie dann zu mir zu holen. Ja? Ich gehe schon mal vor, um die Wohnung zu bauen und hole euch dann. Um euch dann zu mir zu holen. Und wenn der kommt und dann sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, dann ist er der Einzige, der das wirklich so sagen kann. Er ist der Einzige, der sagen kann, ich bin genau das, dieser Weg zu dem Vater hin. Natürlich ist es da nicht vorbei. Es gibt eine dritte Frage im Text, die haben wir vorhin nicht gehört, deshalb erzähle ich euch das kurz. Es kommt direkt die nächsten 2 Verse. Jesus sagt, okay, ich muss los. Wie kommen wir dahin? Ich bin der Weg. Ich bringe euch zum Vater. Und dann kommt Philippus. Und Philippus hat auch schlaue Fragen. Ja? Und Philippus fragt, okay, zeig uns diesen Vater doch mal. Also wie können wir den sehen? Philippus spricht zu ihm, Herr, zeig uns den Vater, dann genügt es uns. Zeig uns den Vater. Und das ist total faszinierend, weil das ist eine Frage. Für Philippus ist die vielleicht in diesem Moment wirklich virulent und neu, aber es ist eine ganz, ganz alter Hut, die Frage. Also die Frage, die wurde ungefähr 1400 Jahre früher, hat Mose die auch schon gestellt. Mose ist in der Wüste unterwegs und hat diese große Aufgabe. Das Volk, ja, Meer ist geteilt, sind da durch, er soll die in das Land bringen, das Gott ihnen versprochen hat. quasi eine relativ analoge Geschichte. Ja, da sind Menschen, die in Gefangenschaft waren, die dann wo lang müssen, um an einen Ort zu kommen, der viel besser ist als vorher. Und Mose steht vor dieser Mammutaufgabe, vor diesem Riesenprojekt, ein komplettes Volk irgendwie, ohne dass sie sich die Köpfe einschlagen, durch die Wüste zu bringen, in ein Land, von dem er gesagt, naja, Gott hat mir gesagt, ich soll euch dahin bringen. Und er kommt an diesen Moment, wo er sagt, Gott, ich bräuchte noch vielleicht ein klein bisschen mehr. Ja, ein klein bisschen mehr Stärke, Mut brauche ich vielleicht auch. Zeig mir deine Herrlichkeit. In Exodus 33 sagt er das. Zeig mir deine Herrlichkeit. Was quasi nichts anderes als, ich möchte dich sehen. Ja, zeig mir das Gesicht. Zeig mir den Vater, fragt Philippus. Und Mose fragt, zeig mir deine Herrlichkeit. Und Gott zeigt ihm das. Und Mose erkennt in diesem Moment, dass Gott, so ist dann die, was er danach sagt, ich habe Gott gesehen und er ist barmherzig. Er ist gnädig, er ist geduldig, von großer Gnade und Treue. Ja, Mose konnte für einen kleinen Moment in Gottes Herz hineinschauen. Mose, der diese Aufgabe hat, bring das Volk dahin, der konnte einen Moment sozusagen hinter den Vorhang schauen, in Gottes Herz hinein. Hat was von der Motivation gesehen, von der Liebe, von der Treue, von der Geduld, von dem Warum. Von dem Warum hat er etwas gesehen. Und für Mose ist in diesem Moment diese innerliche Suche vorbei. Er sagt, okay, habe ich gesehen, jetzt geht's weiter. Und das Volk zieht weiter. Und 1400 Jahre sitzen da Philippus und Jesus sich gegenüber. Und Philippus fragt, zeig mir diesen Vater, zeig mir dieses Gesicht. Und Jesus sagt, ich kann mir das vorstellen, vielleicht, ich weiß nicht, ob Jesus oft mit den Augen gerollt hat. In meiner Fantasie macht er das manchmal, gerade über mich. Aber ich habe manchmal so das Gefühl, in dieser Szene, ja, also da sitzt Philippus, Jesus gegenüber und sagt, dieser Gott, den würde ich ja schon gerne mal sehen. Ja? Zeig mir den doch mal. Und Jesus sagt, ich bin schon so lange bei dir. Und du kennst mich noch immer nicht so richtig, Philippus. Ja, ich sitz dir seit 3 Jahren sind wir unterwegs. Ich bin auf Wasser gelaufen. Da war einer, der konnte, weiß ich, der war gelähmt. Der läuft jetzt wieder in Jerusalem rum. Da war eine Frau, die war ausgeschlossen aus der kompletten Gesellschaft. Jetzt ist sie wieder Teil der Gesellschaft. Da war ein Sturm, der hat uns fast mal, erinnerst du dich, Philippus, vielleicht diese eine Sache? Ja, wir waren im Boot, es ist fast untergegangen. Ich habe gesagt, Sturm, hör auf, der Sturm hat aufgehört. Nur so. Ja? Jesus sagt, ich bin schon so lange da und du kennst mich noch immer nicht. Er sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Und du sagst, zeig mir den Vater und ich sitze dir gegenüber. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Jesus sagt, was suchst du noch? Ja? Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben und was suchst du noch? Und vielleicht, wenn wir uns den Teil mit dem Augenrollen wegdenken, dann ist das schon wieder eine Tröstung. Weil ich muss dazu sagen, das Augenrollen steht nicht in der Bibel. Das kam von mir gerade. Ja? In der Bibel steht nicht, und Jesus rollte mit den Augen und antwortete Philippus. Sondern da steht nur, er antwortete Philippus. Also das muss ich zur Ehrrettung sagen. Wieder ist es eine tröstende Antwort. Es ist eine tröstende Antwort, die aus dieser Identität von Jesus kommt, als Gottes Sohn, als Gott selbst. Er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit in das Leben. Und wenn du es so hörst, dann kann das im ersten Moment bedeuten, hui, was ist da los? Und im zweiten Moment kann es bedeuten, das gibt mir eine unglaubliche Sicherheit bei all der Unsicherheit, die ich erlebe. Es gibt mir eine unglaubliche Sicherheit, weil ich weiß, da ist jemand, der das nicht nur sagt, sondern der auch das Recht hat, das zu sagen. Der es nicht nur sagt, sondern der auch Dinge getan hat, die mir zeigen, ja, das ist gut, wenn der das sagt. Da ist einer, der das sagt und dem darf ich glauben. Dem darf ich vertrauen, dass er der Weg ist. Dass er die Wahrheit ist, dass er das Leben ist, dass die große Suche bei ihm Ende haben kann. Dass ich bei ihm an den Punkt kommen kann, wo die ganzen Fragen, die mich im Leben umtreiben, dass die Ruhe erfahren können. Also Jesus stellt einen ziemlichen Anspruch, wenn er das sagt. Wenn er sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Du und ich. Wenn er sagt, ich bin das, was du suchst. Und das ist ganz wichtig. Ja? Er sagt nicht, ich verkaufe dir ein System, die richtigen 3 Schritte zum Erfolg oder sowas, sondern er sagt, ich Person, ich bin das, was du suchst. Was machen wir damit? Wenn es nicht ein Weg ist, sondern wenn es der Weg ist, ist es dann auch dein Weg. Das wäre ja der nächste Schritt, ne? Das wäre ja das Nächste, was jetzt kommt, wenn man diesen Satz hört. Okay, es ist nicht ein Weg, es ist der Weg, aber ist der Weg dann auch mein Weg? Für die Jünger ging es dann ja, wer das weiß, sehr unterschiedlich weiter. Judas hat einen anderen Weg genommen, der ist nicht sehr glücklich geendet. Die anderen 11 sind dann nach der Auferstehung, nach Ostern umhergezogen und haben Menschen von diesem Jesus erzählt, von dem erzählt, der gesagt hat, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. So sind die in der Welt umhergezogen und haben es weiter verbreitet. Haben Menschen, die in Not waren, damit getröstet, haben Menschen Hoffnung und Halt gegeben und haben erlebt, was es bedeuten kann, so mit dem zu leben. Also wie ist das jetzt für dich, wenn du den Weg suchst? Kann es sein, dass die Antwort auf diese Frage in der Person liegt, in Jesus, der dir vorausgegangen ist? Wenn du nach Wahrheit suchst, kann es sein, dass die Antwort in der Person liegt, die sagt, ich bin die Wahrheit, der dich in- und auswendig kennt. Bevor deine Eltern dich kannten, bevor du den ersten Atemzug getan hast, wusste er, wer du bist. Kann es sein, dass da diese Suche eine Antwort findet? Und kann es auch sein, dass die Suche nach Leben dort die Antwort findet? Bei dem, der sagt, ich habe das Leben geschenkt. Ich bin das Leben. Und das ist eine Herausforderung für den nächsten Schritt. Aber ich finde es eine schöne Herausforderung, weil wir gesehen haben, wie die drei Jünger Stück für Stück dadurch getröstet wurden. Und wie auch wir, wenn wir uns auf diesen Weg begeben und egal an welchem Punkt du stehst, wenn das heute vielleicht ein erster Moment war, wenn das für dich so eine kleine Auffrischung war oder wenn du sagst, genau das ist es, was ich in meinem Leben immer wieder hören muss, weil ich da unterwegs bin, dann ist es gut, das zu hören, weil uns das hilft, zu vertrauen, auch in Situationen den nächsten Schritt zu machen. Nicht nur einen Weg, eine Wahrheit, ein Leben, sondern der Weg, die Wahrheit und das Leben. Denn dann ist mit einem Mal dieser Satz, der vorhin noch so absolut, so diskussionsbeendend klang, da kommt einer und sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ist auf einmal sehr einladend. Der ist mit einem Mal gar nicht mehr so exklusiv, also ist er schon, aber in seinem Exklusivsein ist er einladend, weil er sagt, dieser Weg ist offen für alle. Ist egal, wo du herkommst, ist egal, was du letzte Woche gemacht hast. Ist egal, ob du zu dem Volk oder zu jenem Volk gehörst. Ist egal, was deine Geschichte ist. Ist egal, was dir angetan wurde. Ist egal, was du vielleicht Menschen angetan hast. Dieser Schritt auf diesem Weg, der ist für alle möglich. Den kann jeder gehen. Um dann zu erleben, wie der von sich sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, wie der mit dir zusammengeht und Schritt für Schritt für Schritt dein Leben immer ein Stück weiter verändert. Immer mehr zu sich hin. Immer mehr zu dem, wenn er sagt, und eines Tages, wenn ich die Wohnung vorbereitet habe, dann komme ich und hole dich. Und dann sind wir zusammen. Gemeinsam. Mit all den anderen, die dazugehören. Und bis dahin, seid ihr die Gemeinschaft, die genau das in der Welt zeigt. Weil ihr dem vertraut, der von sich sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Also, wenn wir heute hier rausgehen, Schritte wieder nach draußen machen, auf dem Weg, dann ist es gut, sich zu merken, dass wir im Namen von dem unterwegs sind, der sagt, ich bin dieser Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und ich bin bei dir bis ans Ende. Lass uns kurz beten. Vater, ich danke dir, dass du uns so starke Sätze gegeben hast. Dass du sagst, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und dass wir durch die Bibel hindurch und durch das, was wir erleben, vertrauen dürfen, dass das wirklich so stimmt. Dass wir dir vertrauen dürfen, gerade in einer Welt, die oft so unsicher ist, die oft so viele Sachen nebeneinander stellt, gegeneinander ausspielt. Dass wir da das Vertrauen haben dürfen in dich, Und dass du sagst, ich bin an deiner Seite. Ich begleite dich. Und ich schenke dir Leben. Gott, ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen heute Morgen hier. Zeig du uns das immer wieder neu. Jedem so, wie er es oder sie es gerade braucht. Jedem so, dass es hilfreich ist für einen nächsten Schritt auf diesem Weg. Egal, wo wir gerade stehen. Damit wir dann gemeinsam unterwegs sind, immer weiter zu dir hin. Amen.